Wir lesen weiter in Apostelgeschichte, Kapitel 20, heute die Verse 13 bis 16. Es ist so eine kleine Interimssituation, bevor es dann im Leben des Apostel Paulus weitergeht und er große Dinge erlebt. Es ist so vielleicht ein kleiner Rückblick in das, was Gott ihm gezeigt hat in diesen drei Missionsreisen. Er hat vieles erlebt, was er nur vorher gehört hat, dass es so sein sollte. Denn Gott macht sein Wort immer wahr. Bloß solange wir es nicht erlebt haben, fragen wir uns, ob zum richtigen Zeitpunkt das Wort Gottes auch sich erfüllt. Wenn es sich erfüllt hat, sind wir voller Lob und Dank und gehen getrost durch die Zeit weiter. Ich lese uns diese Verse, nachdem ja der Apostel Paulus und die Mitarbeiter in Troas Zwischenhalt gemacht haben und dort Wunderbares erlebt haben, auch das Abendmahl miteinander feierten, dachten daran, dass Jesus Christus wirklich alles bezahlt hat durch sein Opfer am Kreuz und dass sie erlebt haben dort in Troas, dass eben auch Gott der Herr über den Tod ist. Denn ein kleiner Junge, der mitzuhörte, und weil Paulus ja nun bis in die Mitternacht sprach, fiel vom dritten Söller herunter und schien tot zu sein. Und alle dachten, er ist tot, und Paulus beugte sich über ihn und sagte, macht keine Unruhe, er lebt, seine Seele ist in ihm. Und alle waren erstaunt, weil sie ja nun gesehen haben, er war tot und jetzt ist er lebendig. Gott steht tatsächlich über allem. Nicht nur über kleine Dinge, sondern über den ganzen Weltkreis. Und was er sagt, das tut er. Und da heißt es hier, wir aber zogen voran auf dem Schiff und fuhren gen Assos und wollten daselbst Paulus zu uns nehmen, denn er hatte es also befohlen, da er wollte zu Fuß gehen. Als er nun zu uns traf, zu Assos, nahmen wir ihn zu uns und kamen gen Mytilene. Und von da schifften wir und kamen des anderen Tages hin gegen Chios. Und des folgenden Tages stießen wir an Samos und blieben in Trogylion. Und des nächsten Tages kamen wir gen Milet. Denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzuschiffen, dass er nicht müsste, in Asien Zeit zu bringen, denn er eilte auf den Pfingsttag zu Jerusalem zu sein, so es ihm möglich wäre. Die Begleiter des Apostel Paulus wurden also vorausgeschickt, auf dem Schiff nach Assos zu fahren, und Paulus selber nahm den Fußweg. Und das bedeutet ja, er suchte die Stille. Auch die Stille von den Glaubensgeschwistern. Denn wenn man zusammen ist in einem Kreis, redet man sehr viel miteinander. Viel Gutes, natürlich. Aber es braucht die Stille im Leben des Menschen. Und wir wissen, in unserer Zeit ist es ja oft so, dass man gar nicht zur Ruhe kommt. Wenn man im Verkehr sich bewegt, muss man ständig aufpassen, ob nicht jemand etwas Unsinniges macht. Man muss aufpassen auf die Leute, die über die Straße gehen, auf die Radfahrer, auf die Autofahrer selbst, auf sich natürlich auch. Man ist ständig gefordert, im Berufsleben ständig gefordert. Und es braucht aber mal Stille, wo man diese Anforderungen nicht vorhanden sind. Darum steht ja auch in der Schrift, dringet danach, dass ihr Stille seid und werdet. Die Stille brauchen wir. Auch die Stille zu Hause. Und im Matthäus-Evangelium im Blick auf das Gebet sagte der Herr Jesus, wenn ihr betet, geht in die Kammer. Schließt zu, ihr braucht die Stille. Ihr braucht die Stille. Ihr müsst einsam und allein mal vor Gott sein. Und das nicht zu kurz, sondern so lang wie möglich. Und dieser Weg, den Paulus unter die Füße genommen hat, von Troas nach Assos, war nicht so leicht zu bewältigen. Aber er war verinnerlicht. Er war mit dem Herrn im Herzen verbunden. Er erkannte in den drei Missionsreisen, dass Gott wirklich treu ist. Und alles, was er verheißen hat in seinem Sohn Jesus Christus, hat er auch erfüllt. Der Apostel Paulus ging ja mit seinen Begleitern in ein Neuland. Er wusste ja gar nicht, was ihm begegnen würde. Widerstände machten sich auf, wir haben davon gesprochen, bis hin zur Steinigung. Und dennoch, der Herr hat ihn immer weitergeführt. Er hat ihn nicht verlassen noch versäumt. Er hat genau das getan, was er einst zu Ananias sagte, dies ist mir ein auserwähltes Rüstzeug. Er soll sehen, wie viel man leiden muss, um des Evangeliums willen, um des Herrn willen, aber er soll auch sehen, dass ich der Vollmächtige bin an allen Orten und dass nichts mir widerstehen kann. Und das ist also auch eine kleine Botschaft schon für uns, dass wir das für uns ganz persönlich erkennen. Als Christen sind wir immer auf der Seite des Siegers. Uns kann nichts passieren, außer dem, was Gott ersehen hat, was uns passieren soll und was uns ihm näher bringt. Denn all diese Erfahrungen, die Paulus hier machen durfte, brachten ihn innerlich mehr in die Gegenwart seines Heilandes, verbanden ihn noch mehr, so dass er mit Vollmacht in den Synagogen predigen konnte und dass er aushalten konnte, wenn es Widerstand gab. Wir haben hier in Ephesus gelesen, dass ein großer Aufruhr stattfand. Er wollte zunächst auch sich dazwischen mengen und klare Worte sagen. Man ließ es nicht zu, aber er hielt aus, bis die Empörung zu Ende war. Und dann zog er weiter. Er hat sich nicht mehr an diesen Schwierigkeiten aufgehalten, wie wir das oft machen. Wir reden ja stundenlang, tagelang über das Schlechte, was wir gehört haben, im Radio, im Fernsehen gesehen, was wir erlebt haben. Wir sollen uns immer gleich dem Guten zuwenden und sagen, Herr, du stehst über allem. Du bist da. Und das bewegte den Apostel und er schickte seine Mitarbeiter schon mal per Schiff weiter und er lief. Er wurde ja von diesem Wort auch aus dem Psalm 33,4 erfasst, wo es heißt, tatsächlich des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Das konnte er im Rückblick sehen. Paulus war ja ein studierter Mann, er kannte die Bibel, er kannte die Psalmen, er kannte Mose. Er saß zu den Füßen des großen Gelehrten Gamaliel. Er wusste Bescheid. Er hat diese Stellen gelesen, aber die Stellen lesen heißt noch nicht erlebt haben. Und jetzt im Laufe dieser Missionsreisen erlebte er tatsächlich die Erfüllung dieses Wortes. Was Gott sagt, das hält er ganz gewiss. Er merkte, und darauf möchte ich ein wenig eingehen, merkte, dass auch im Neuen Testament, was Jesus sagte, stimmt. Er hat es erlebt bei anderen Menschen, immer wieder erleben können, wenn Menschen sich bekehrten, dass sie eine neue Kreatur wurden. Zum Beispiel Johannes 5, Vers 24 sah er immer wieder erfüllt vor seinen Augen. Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wenn Paulus in den Synagogen sprach, dann waren immer etliche da, die darauf eingingen. Und er merkte, in ihm pulsiert das neue Leben. Oder die 12 Männer in Ephesus, wo er fragte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und sie sagten, wir haben nicht davon gehört. Und ließen sich aber auf den Namen Jesu taufen, bekamen den Heiligen Geist. Und große Freude war in ihrem Herzen. Und sie verkündigten das Evangelium. Ja, die Erfüllung dieses Wortes, dass Menschen vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind. Und frei sind von der Furcht des Gerichtes. Sie fürchteten sich nicht mehr vor der Zukunft. Ach, kann ich vor Gott bestehen? Wie wird das mit dem Gericht sein? Ich bin ja aus dem Gericht genommen. All das erlebte er ganz praktisch in der Wiedergeburt der Menschen. Oder wie es der Herr Jesus in Johannes 7 sagt, Vers 16 und 17, meine Lehre ist doch nicht mein, sondern des, der mich gesandt hat. Wenn jemand will, den Willen tun, der wird merken, ob diese Lehre von Gott sei oder von mir selbst oder von Menschen. Und die Menschen haben das gemerkt, Paulus hat gesehen, die haben gemerkt, das ist ja die Lehre Gottes, das ist das Wort Gottes. Das ist nicht eine Menschenmeinung, das ist nicht das, was Paulus sagt, sondern was Gott sagt. Das erlebte er alles mit und das wollte er innerlich auch genießen und verarbeiten und Gott danken. Darum ging er zu Fuß mal ganz allein, abseits von den Mitarbeitern, um das mal neu Revue passieren zu lassen. Einfach mal inne zu halten. Herr, du hast dein Wort wahrgemacht. Es stimmt tatsächlich. Auch dieses, was Jesus in Matthäus 16, Vers 18 sagte, im Blick auch auf den Apostel Petrus, den er berufen hatte zum obersten Apostel, und sagt dort, du bist doch Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Und was passiert? Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Paulus erlebte in Ephesus unmögliche Situationen. Er dachte, jetzt geht alles zu Ende. Kleine Gemeinde ist aufgewachsen, ein großer Ansturm dagegen. Die Diana der Epheser wurde gepriesen. Was wird hier wohl werden? Die Gemeinde wuchs. Die Gemeinde nahm zu. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht überwinden. Nie, nirgends. Und das ist auch eine Botschaft an uns, dass wir erkennen, wo Gemeinde Jesu ist, ist der Herr. Keine Gemeinde, die ihm gehört, kann von der Hölle überwunden werden. Überhaupt nicht, auch wenn es optisch so aussieht. Nicht nur in Ephesus, auch in Lystra und Derbe sah es ja so aus, als ob der Teufel gewinnt. Aber das ist nicht so. Das scheint nur so. Und das ist auch in unserer Welt so. Das scheint alles nur so, als ob eben der Widersacher das Sagen hat. Nein, Gott hat das Sagen im Leben seiner Kinder. Oder in Matthäus 7, 7-8, in diesem Gebet, wo der Herr auch sagt, bittet, es wird euch gegeben. Bittet, es wird euch gegeben. Auch das erlebte der Apostel Paulus im Rahmen dieser Missionsreisen. Bittet, es wird euch gegeben. Was hat er alles für Stürme durchmachen müssen? Die gesetzlichen Leute kamen dann und sagten, ja, die müssen sich beschneiden lassen und die müssen die Speisegesetze beobachten und so weiter. Herr, was sollen wir tun? Ja, geh nach Jerusalem. Frag die Apostel, sag ihnen das. Und dann wurde so entschieden, dass man ihnen keine weiteren Lasten auflegen sollte. Vor allen Dingen nicht die, die man selber überhaupt nicht halten konnte. Das ist ja auch ein Phänomen, was er immer wieder erlebte. Was man anderen Menschen auflegt, tut man oft selber nicht. Man schafft es nicht. Man fordert die anderen zu einer bestimmten Haltung und selber kriegt man es nicht zustande. Aber dadurch, dass ich andere fordere, lenke ich von mir selber ab. Und das meinten die Apostel, kommt, macht das bitte nicht. Fordert nicht die anderen. Ihr konntet es doch selber gar nicht halten. Seid doch mal ehrlich. Sondern beruft euch auf die Gnade. Bittet, so wird euch gegeben, so wie es der Herr auch in Johannes 14, 14 sagt, all das ist gewiss auch durch das Herz des Apostels bei seiner Fußreise nach Assos gegangen. Und er hat diesen Rückblick gehalten, denn es war ja der Schluss auch der dritten Missionsreise. Und er wusste, wie es zuvor sagt, ich werde noch nach Rom gehen müssen. Aber hier ist erstmal Schluss. Deswegen fuhr er ja an Ephesus vorbei, um nicht dort nochmal aufgehalten zu werden. Wir lesen ja dann später, dass er von Milet aus nochmal die Brüder von Ephesus holen ließ. Aber er ging nicht mehr in die Gemeinde, sondern er wusste, jetzt ist es ausgerichtet. Gott hat getan, was er gesagt hat. In Johannes 14, 14, wo der Herr Jesus sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das sind so einfache Sätze. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, was ihr bitten werdet im Verbund mit mir, das werde ich tun. Und das hat der Apostel Paulus erlebt. Gewaltige, große Dinge. Auch hat er erlebt die Wahrheit des Wortes aus Matthäus 28. Ich bin doch bei euch alle Tage. Alle Tage. Liebe Geschwister, wenn wir das so lesen, dann ist es ja auch gleicherweise ein Appell an uns in unserer Zeit. Und eine Frage, rechnen wir noch damit, dass Jesus wirklich alle Tage bei uns ist? Auch in den Tagen, wo es uns nicht so gut geht, äußerlich gesehen. Ist er da oder ist er nicht da? Paulus hat gemerkt, er ist immer da, alle Tage. Auch wenn ich gesteinigt werde, auch wenn ich verspottet, er ist ja da. Und er hilft weiter, er steht doch zu seinem Werk. Er lässt mich nicht untergehen. Oder als er mit Silas im Gefängnis war, er ist doch da, Mitternacht. Haben sie gebetet, Gott gedankt, gelobt. Die Ketten fielen runter in Philippi. Gemeinde sollte gegründet werden. Er ist doch da. Ich guck doch nicht auf die Ketten. Ich guck doch nicht auf die Finsternis des Kerkers. Ich achte doch nicht in erster Linie auf die Striemen, wo man mich geschlagen hat, sondern ich achte auf den, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Auch dort. Und siehe da, der Kerkermeister bekehrte sich mit seinem Hause und die Gemeinde zu Philippi baute sich. Ganz wunderbar. Weil der Herr da ist. Das muss man erleben. Und das muss man zulassen. Und das ging ihm bestimmt alles durchs Herz. Und in Markus 16, wo der Herr auch den Jüngern schon mit auf den Weg gegeben hat und hat gesagt, Schlangen werdet ihr vertreiben. Wenn ihr etwas Tödliches trinken werdet, wird es euch nicht schaden. Auf die Kranken werdet ihr die Hände legen, es wird besser mit ihnen werden. Es wird euch nicht schaden. Wenn ihr in meinem Auftrag bleibt und wenn ihr euch immer zu mir bekennt und wisst, dass ich bei euch bin alle Tage, es wird euch nichts schaden, selbst wenn es sich so aufbäumt und tut, als ob es wichtig wäre. Ja, es gibt ja so auch Blätter, Infoblätter. Manchmal wünschte ich, dass manch einer so ein Infoblatt gar nicht erst in die Hand kriegt. Denn die Gespräche, die danach kommen, sind immer schrecklich. Furcht, ach, was da alles auf uns zukommt, ist ja entsetzlich. Ja, was ist das? Das ist nichts. Nichts gegen Gott. Ja, das ist so eine kleine Episode. Gott steht da drüber. Ob wir da nun kein Bargeld mehr haben oder irgendwas anderes, das sind Kleinigkeiten in dieser Welt. Die sollen uns nur Angst machen. Aber wir sollen davon reden, Herr, du bist bei mir alle Tage und du wirst mich auch leiten, wie du es gesagt hast, durch deinen Geist. 1. Petrus 3 sagt der Apostel auch Folgendes in Vers 13. Wer ist denn da, der euch schaden könnte? Wer könnte euch schaden? So ihr dem Guten nachkommt. Und wenn ihr auch leidet um Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch aber vor dem Trotzen nicht und erschreckt nicht. Heiliget Gott in eurem Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung jedermann, der Grund fordert der Hoffnung, die in euch ist. Auch Petrus hat diese Erfahrung gemacht mit dem Worte Gottes. Nicht nur gelesen, nicht nur auswendig gelernt, sondern Erfahrung machen. Paulus hatte in den 3 Missionsreisen sehr viel Erfahrung machen dürfen und das sollte ihm auch eine Stärkung für den weiteren Weg bis zur Enthauptung in Rom sein. So, dass er ja auch sagen konnte im Brief an die Gemeinde, es liegt mir hart an, beim Herrn zu sein, was auch viel besser wäre. Christus mein Leben, sterben ist mir Gewinn. Ich kann mich an mich erinnern, dass am Anfang des Glaubens solche Worte gingen gar nicht so leicht unbedingt über meine Lippen. Sterben ist mir Gewinn, wer will schon gleich sterben? Ja, das ist nicht so einfach, aber durch die Erfahrung mit dem Herrn festigte sich auch diese Aussage. Sterben ist mir Gewinn. Also, und dann sagt Paulus, na, ist eigentlich dann viel besser, wenn ich sterbe, ich will ja was gewinnen. Ich will beim Herrn sein, aber um euretwillen ist es auch gut und wichtig hier zu sein, sagte er. Das sind Realitäten, das ist kein Schwarmgeist, das ist ein nüchternes Glaubensleben, ja? Sterben ist mir Gewinn. Und deswegen sagt Petrus, wir haben es doch erfahren. Wer ist denn da, der euch wirklich schaden könnte? Ist da jemand? Nein. Wirklich schaden kann euch keiner, so ihr beim Herrn bleibt und euch dem Guten überlasst. Oder denken wir auch an das, was ja der Apostel Paulus studiert hatte vorher im Propheten Jesaja. Was sagte dort Gott zu seinem Volk? Er sagte, euch wird immer geholfen, Allerdings nur dann, wenn ihr umkehrt und stille seid. Wenn ihr umkehrt und stille bliebet, dann würde euch geholfen. Also warten auf Gott. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Allerdings in diesem Zusammenhang stand da nachher, ja leider wollt ihr gar nicht. Aber Paulus hat das gemerkt in den Missionsreisen, dass wenn er stille wurde vor dem Herrn, ihm immer geholfen wurde. In den unmöglichsten Situationen. Und Gott hat es ja zugesagt. Oder denken wir an dies in 2. Chronik 20. Da ging es ja auch um einen König in Juda, der sich einer Übermacht gegenüber sah und wusste nicht, was er tun sollte. Es war der Josaphat, der ja zuerst mal mit dem König des Nordens da ein bisschen Kompromisse gemacht hat. Und der Prophet sagte, im Namen des Herrn, das war nicht in Ordnung, du darfst nicht da am fremden Joch ziehen. Aber jetzt stand er selber vor einem großen Problem. Jetzt kamen die Jordanier, die Moabiter, die Ammoniter und dann die von Edom auch noch, die Nachkommen Esaus. Und die wollten ihn alle überfallen. Und was wurde ihm dann gesagt, als er meinte, er könne das ja gar nicht stemmen, er könne gar nichts tun dagegen, weil seine Macht viel zu klein ist. Und da kam dieses Wort zu ihm, ihr sollt euch nicht fürchten, Vers 15b, noch zagen, vor diesem großen Haufen, denn ihr streitet nicht, sondern Gott. Morgen sollt ihr zu ihnen hinabgehen, zu diesen Feinden, und siehe, sie ziehen die Höhe von Zizza rauf, und ihr werdet auf sie treffen, wo das Tal endet vor der Wüste Jeruel. Aber ihr werdet nicht streiten in dieser Sache. Tretet nur hin und steht und seht das Heil des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und zaget nicht. Morgen ziehet aus wider sie. Der Herr ist mit euch. Und Josaphat hat es im Glauben angenommen. Er beugte sich mit seinem Antlitz zur Erde, und ganz Juda und die Einwohner zu Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten aus den Kindern der Kahatiter, nämlich von den Kindern der Korahiter, machten sich auf zu loben den Herrn, den Gott Israels, mit lauter Stimme gen Himmel. Auch das hat ja Saulus damals studiert, aber jetzt hat er's erlebt. Ja, in Philippi, wie ich schon sagte, im Gefängnis, loben und danken zur Mitternacht. Gott wird hier streiten. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus der Wüste Tekoa. Und da sie auszogen, stand Josaphat und sprach, hört mir zu, Juda und ihr Einwohner zu Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubt seinem Propheten, so werdet ihr Glück haben. Und er unterwies das Volk und bestellte die Sänger dem Herrn, dass sie lobten in heiligem Schmuck und vor den gerüsteten Heerzügen und sprächen, danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währt ewig. Und da sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir, die wieder Juda gekommen waren. Und sie wurden geschlagen. Loben und danken. Paulus hat das jetzt erlebt, aber er hat auch noch etwas praktisch erlebt, was er in der Ankündigung vorher nur kannte, nämlich, dass die Heiden auch selig werden sollen. Das war ja auch Petrus ein Schleier. Was, die Heiden? Niemals. so wie die leben, nicht? Wir denken auch an Jona, der zu den Heiden in Ninive geschickt worden ist. Die haben keine Chance. Da gehe ich gar nicht erst hin. Deswegen ist er gleich mal abgehauen, bis ihn dann nachher ein Fisch verschlucken musste. Und dann hat er erst mal Buße getan. Ja, ich kann doch nicht sagen, Gott will, dass ich da hingehe und ich sage einfach nein. Das muss doch stimmen, wenn Gott sagt, dass diese Buße tun. Und tatsächlich, nachher ging er ja hin und die Niniviten legten die Menschen und die Tiere in Sack und Asche. Und das Gericht wurde zunächst aufgehoben. Paulus, als er Saulus war, kannte auch die Schrift und hatte auch in Jesaja 49 zum Beispiel gelesen, auch über das Kommen des Messias, wo es ja dann heißt in Vers 6, es ist ein Geringes, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an der Weltende. Auch das hat Paulus überwältigt. Wir lesen auch in Apostelgeschichte dann, dass er ja immer in die Synagogen ging, weil das Evangelium natürlich den Juden zuerst galt. Aber er merkte, dass auch Heiden sich bekehrten. Und als viele Juden das ablehnten, sagt er euch, musste das zuerst verkündigt werden, aber nun wenden wir uns zu den Heiden. Gott hat den Heiden offenbar auch das Heil versprochen. Das muss man erst mal lernen. Wir müssen es auch lernen, dass unser böser Nachbar auch geliebt ist. Wir sehen immer nur seine Boshaftigkeit, aber er ist ein Geliebter. Jesus hat für ihn gerufen, es ist vollbracht, auch für den Nachbarn. Das müssen wir aber erst mal lernen und warten, dass der sich aufgrund der Liebesbotschaft auch verändert. Also all das auf dem Weg nach Assos ging gewiss in der Einsamkeit dem Apostel Paulus durchs Herz. Was habe ich alles erlebt? Was habe ich alles erfahren? Daran will ich festhalten. Auch diese letzte Wegstrecke will ich mit meinem Heiland gehen. Und es brannte ja in seinem Herzen, dass er für sein Volk eintreten wollte. Wir kommen noch dazu. Er wurde nicht gehört und er musste dann 2 Jahre in Caesarea festgesetzt werden. Aber dann ging er nach Rom und konnte auch dort das Evangelium ausbreiten. Er erlebte genau das, was Jesus in Johannes 15 sagte, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber mit mir bringt ihr Frucht. Ihr bringt Frucht. Nicht ihr, sondern ich durch euch. So wie die Rebe von sich aus keine Frucht bringen kann, sondern nur durch den Saft vom Weinstock. Ich tue das. Das sind alles Erfahrungswerte, die wir ja zu einem Teil auch schon gemacht haben. Aber es soll uns durch das Wort Gottes immer wieder deutlich werden, dass wir weiter diese Erfahrungswerte zulassen. Dass wir nicht resignieren, dass wir nicht dem Bösen anhangen oder uns nur in Gedanken mit dem Bösen in dieser Welt beschäftigen, sondern mit dem Sieg Jesu von Golgatha. Das Herz war also voller Dank, als er diese Fußreise machte nach Assos und diese großen Taten Gottes im Herzen mal vorbeiziehen ließ und dankbar Aufblick hatte zu seinem Herrn. Und diesen Dank wollte der Apostel Paulus in der Stille ungestört sagen können. Darum sonderte er sich von seinen lieben Mitarbeitern ab, die ihm alle sehr lieb waren. Aber er wollte Gott jetzt die Ehre geben, ganz allein. Diese letzte Strecke der Missionsreise hatte nun begonnen. Von Assos über Mytilene, über die Insel Chios, dann Samos, ja. Und sie blieben einen Tag in dem Schiff, weil es dort anlegte, in Trogelion. Und dann ging es weiter an Ephesus vorbei nach Melit. Obwohl ja gerade die Gemeinde zu Ephesus ihm sehr am Herzen lag und gerade dort er in Ephesus übermächtig die Allmacht Gottes erlebte, wie die Festungen des Satans zerstört worden sind, fuhr er dennoch gerne daran vorbei, allerdings mit einem fürbittenden Herzen. An dieser Stelle wurde ihm, der ja das Alte Testament in- und auswendig kannte, ganz deutlich, was auch im Psalm 46 steht, besonders in Vers 5. Und wenn man nach Israel geht und auch da schon die kleinen Kinder in den Synagogen hört, was sie lernen aus der Bibel, sie lernen den Psalm auswendig. Die können das ja alles auswendig. Die brauchen ja gar nicht mehr die geschriebene Bibel. Und so wusste auch Saulus, und der zum Paulus wurde, um diese Worte. Er kannte sie auswendig und plötzlich wurden sie ganz lebendig und er hat sie ja vor Augen gehabt, wo es da heißt, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten. Er hat große Nöte erlebt, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns aber nicht. Auch wenn die Welt untergeht und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Und dann kommt dieses Wort, ach, da steht doch, dennoch. Dennoch soll die Stadt Gottesfeind lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Warum? Gott ist bei ihr drinnen. Gott ist da. Und wenn die Welt untergeht, Gott ist bei den Seinen. Das hat er dennoch, auch wenn er an Ephesus vorbeifuhr, ganz gewiss gesehen, dass Gott da ist. Und in Ephesus durfte der Widersacher den Bau der Gemeinde nicht aufhalten. Er wollte nicht aufgehalten werden, weil er zum Pfingstfest nach Jerusalem gehen wollte. Was beinhaltet das Pfingstfest? Natürlich hat er an Pfingsten gedacht, Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber Pfingsten ist zugleich auch nach 3. Mose 23 der Abschluss der Frühlingsernte. Ein Fest des Dankes und der Erkenntnis, durch Gottes Segen immer mit ihm vereint zu sein. Er schafft für uns und in uns und durch uns das Gute, die Frucht, die in Ewigkeit bleibt. Das hat er gewusst und er wollte zu Pfingsten nach Jerusalem und nichts sollte ihn mehr aufhalten. Er wollte einfach Gott danken dort in Jerusalem, dass all das Wort, was er vorher schon gelernt hat, wahr ist. Dass sich alles so erfüllt hat, wie es Jesus gesagt hat. Und dass es sich auch ganz gewiss weiter erfüllen wird. Bis das letzte i-Tüpfelchen der Verheißung auch sich erzeigt hat als die Wahrheit. In 2. Korinther 5, Vers 21 sagt er ja und spricht, er, Jesus, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Dafür wollte er danken. Oder in Kolosser 3, diese Verse, wo er die Gemeinde erinnert daran, aber sich selbst auch immer wieder vorhält, dass Gott sein Wort gehalten hat, in Jesus die Erlösung gebracht hat. Ihr seid gestorben. Ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Das ist eine Tatsache. Das dürfen wir uns dann auch immer wieder sagen. Ich bin gestorben mit Christus. Und mein Leben ist unantastbar. Es ist verborgen in Gott. Wenn Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Und dann diese Aufforderung, ja, dann achtet doch nicht mehr auf das Äußere. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Ihr seid gestorben. Euer Leben ist unantastbar. Denkt jeden Tag daran. Dank für die eingebrachte Ernte, wollte er zu Pfingsten in Jerusalem sagen. für das offene Tor des Segens während dieser Missionsreisen. Denn auch Psalm 50 war ihm nicht unbekannt. Denn da heißt es in Vers 23, wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil. Wer Dank opfert, der preist mich. Da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Wir merken also, wenn wir das auch nicht so im Detail lesen, aber dadurch, dass Paulus nun wirklich den Fußweg genommen hat und wollte allein sein mit dem ganzen Erlebten, dass ganz gewiss sein Herz davon bewegt war, was alles geschehen war in der Vergangenheit und dass er jetzt auch den weiteren Weg, komme was will, mit dem Herrn gehen würde. Alle Sorge werfet auf ihn, sagt die Schrift. Er, Gott, sorgt für euch. Und das ist eine radikale Aufforderung. Also es ist Sünde, wenn wir eine Sorge noch behalten und sagen, na, da sorge ich mich aber. Das ist Sünde. Das heißt, dann glaube ich das nicht. Alle Sorge werfet auf ihn. Er sorgt für euch. Und das ist die Liebe, die wir zum Herrn haben sollen und auch erleben, dass diese pulsierende Liebe Gottes uns trägt. Durch Tiefen und über Höhen, so wie es Psalm 23 ja auch sagt, und auch im finstern Tal. Ist er dabei? Ich fürchte mich nicht, er ist dabei. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und Johannes hat es im ersten Brief auch geschrieben, Kapitel 4, Vers 16 und 17, wo er sagt, Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ganz einfach. Der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe völlig bei uns, dass wir eine Freudigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind wir auch in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat ja Pein. Wer sich fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Darum lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist ja immer wieder ein Studium. Wir können das lesen, wir können es tausendmal lesen, aber wenn wir das nicht praktisch erleben, dann bleibt es nur ein Verheißungswort. Und Paulus hat im Rahmen dieser drei Missionsreisen die Erfüllung all dieser Verheißungen buchstäblich erlebt. Und er konnte jetzt sagen, der Herr war mit mir und wird mit mir sein. Ich gehöre ihm. Und das sollen auch wir sagen können, Gottes Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er ganz gewiss, wenn wir nur stille sind vor ihm. Das habe ich daraus neu gelernt und ich denke und hoffe, dass wir das alle ganz neu, auch für unsere Zeit, für unser Leben mit Jesus lernen. Soweit zu diesem kurzen Abschnitt. Es geht ja dann weiter nochmal das Gespräch mit den Brüdern aus Ephesus.